D-Radio Wissen. Update.
Die Europäische Union ist nicht in einem guten Zustand. Es fehlt an Europa in dieser Europäischen Union. Und es fehlt an Union in dieser Europäischen Union.
Es ist kein gutes Urteil, das EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heute abgegeben hat. Was er damit meint, ist klar: die Uneinigkeit in der Flüchtlingspolitik. Gerade sind wir eben keine Union. Junckers Kritik an Europa, das ist unser Thema hier im Update, heute mit Ann-Kathrin Horn.
Update.
Juncker wollte Europa heute aufrütteln mit einer Grundsatzrede, die er gleich in mehreren Sprachen gehalten hat. Gerade wir Europäer dürften niemals vergessen, dass das Grundrecht auf Asyl einer der wichtigsten Werte überhaupt sei.
We Europeans should know and should never forget why giving refuge is so important. The fundamental right to asylum is one of the most important international and European values. We should not forget that.
Juncker wollte mit seiner Rede vor allem die Länder erreichen, die nicht so viele Flüchtlinge aufnehmen wollen. Die EU-Kommission plant ja eigentlich, dass dafür konkrete Zahlen festgelegt werden. 160.000 Flüchtlinge, die in Griechenland, Italien und Ungarn sind, sollen nach Quoten auf alle EU-Staaten verteilt werden. Aber Großbritannien, Ungarn, Polen und andere osteuropäische Staaten wollen da nicht mitmachen. Juncker sagt, Flüchtlinge abzulehnen ist der falsche Weg. Europa sei ein Ort der Hoffnung und Stabilität für Menschen aus arabischen Staaten und Afrika. Das sei etwas, worauf man stolz sein solle, statt Angst davor zu haben.
It is Europe today that represents a place of hope, a haven of stability in the eyes of women and men in the Middle East and in Africa. This is something, I have to say this here, this is something to be proud of and not something to fear.
Ein Lob gab es für die Helfer, die unter anderem am Münchner Hauptbahnhof Flüchtlinge freundlich begrüßt haben. Und Juncker erinnerte die EU-Staaten nochmal daran, dass man Menschen, die fliehen wollen oder müssen, nicht aufhalten kann. Stellt euch vor, ihr wärt betroffen und ihr müsstet vor dem IS-Terror fliehen, hat er gesagt.
We can build walls, we can build fences, but imagine for a second, if it were you, there is no price you would not pay. There is no wall you would not climb, no border you would not cross if it is a war of the barbarism and the so-called Islamic State that you are fleeing.
Die größte Fraktion im Europaparlament will die EU-Kommission mit ihren Quotenumverteilungsplänen unterstützen. Es müssen aber am Ende alle Staaten ihr Okay geben. Besonders Deutschland, Frankreich und Schweden sind für feste Aufnahmezahlen und würden auch die meisten Flüchtlinge aufnehmen. Auch Länder wie Spanien wollen jetzt doch mitmachen. Es könnte sein, dass auch die osteuropäischen Länder doch noch zustimmen. Experten sagen, Junckers Rede wird sie vielleicht umgestimmt haben. Tschechien und die Slowakei haben allerdings heute gleich schon wieder Nein gesagt. Der französische Staatschef François Hollande meint, besonders Osteuropa habe auch eine Verantwortung.
Es gibt Länder, die Mauern bauen und keinen einzigen Flüchtling aufnehmen wollen. Was wäre, wenn wir ihnen beim Fall des Eisernen Vorhangs gesagt hätten, nein, kommt nicht, bleibt wo ihr seid.
Restez là où vous êtes. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute gesagt, Deutschland kann ein gutes Beispiel sein. Wenn Deutschland entschlossen handelt, zieht die EU vielleicht nach.
Was wir immer wieder erlebt haben, dass es genau diese Bereitschaft und diese Kraft Deutschlands sein kann, die schließlich auch den Weg für eine europäische Lösung freimacht. Nicht, wenn wir uns auch verweigern, wird es wahrscheinlich, dass wir eine europäische Lösung finden. Sondern wenn wir mutig sind und auch manchmal vorangehen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die Rede von Juncker zur Flüchtlingskrise und zur Lage der EU sorgt auch im Internet für jede Menge Diskussionsstoff. Dabei fällt auf, dass viele Kommentatoren das Projekt Europa als gescheitert ansehen. Dulce Bella schreibt auf Zeit Online, es fehlt an Demokratie. Was die Leute Europas wollen, kommt nicht in Frage. Ich bin ganz froh, dass ich in Großbritannien wohne. Wie die meisten Briten werde ich meine Stimme für einen Austritt abgeben. Europa kommentiert auf Spiegel Online, mit Verteilen und Umverteilen von Flüchtlingen ist die europäische Krise nicht zu lösen. Erst hat man die EU territorial überdehnt, bis die Integration der neuen Mitgliedstaaten nahezu unmöglich wurde. Jetzt fängt man an, Millionen Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten hereinzuholen, die das genaue Gegenteil von Europa sind. Es gibt aber auch Nutzer, die die Krise als Chance sehen. Claudio im Osten zum Beispiel auf Spiegel Online. Europa könnte das insgesamt einen wichtigen Schub geben. Gut, dass Juncker an einer Stelle völlig klare Kante zeigt und sich nicht vor populistisch agierenden Regierungschefs wegduckt. Beim Thema Menschenrechte und europäische Werte. Vielleicht doch noch am Ende eine Entwicklung, die geeignet ist, sich mit Europa wieder zu versöhnen. Und Kahnz schreibt auf Zeit Online: Endlich spricht ein EU-Politiker Klartext. Es braucht ein solidarisches und einiges Europa, das den Bevölkerungen dient und nicht den Banken, Privatisierern und Steuervermeidern das Geld hinterherwirft. Dass nun die Flüchtlinge in diese Grenzsituation führen, ist eine Chance und Herausforderung. Jetzt ist die Gelegenheit, Europa zu einen.
Was sonst noch wichtig war?
Um Flüchtlinge ging es heute auch im Bundestag. Da wurde nämlich über den Haushalt für nächstes Jahr debattiert. Die Bundesregierung will nächstes Jahr 6 Milliarden Euro mehr für Flüchtlinge einplanen. Bundeskanzlerin Angela Merkel meint:
Wir müssen jetzt einfach anpacken und alle konkreten Hindernisse aus dem Weg räumen, um den Menschen, die zu uns kommen, zu helfen und ein friedliches Zusammenleben in unserem Land zu gewährleisten.
Kritik kam von der Opposition. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt findet, dass das Thema Flüchtlinge viel zu spät angegangen wurde.
Frau Bundeskanzlerin, Sie waren vor Heidenau kein einziges Mal in einer Flüchtlingsunterkunft.
Und Gregor Gysi von den Linken sagt, mehr Geld ist nur der erste Schritt.
Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber das Geld genügt nicht. Und vor allem ist es keine strukturelle Lösung.
Die Lufthansa-Piloten dürfen erstmal nicht mehr streiken. Der Streik heute, wegen dem etwa 1000 Flüge gestrichen wurden, musste sofort gestoppt werden. Markus Wahl, der Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit, sagt, dass alle Piloten wieder anfangen zu arbeiten.
Wir haben mittlerweile die Mitglieder informiert mit der Aufforderung, sofort zur Verfügung zu stehen. Dann wird es recht bald wieder zu Flugeinsätzen kommen.
Das Landesarbeitsgericht Hessen hat den Pilotenstreik verboten. Gestern hatte die Unterinstanz, das Arbeitsgericht Frankfurt, noch entschieden, dass der Streik okay ist. Das Hessische Landesarbeitsgericht meint aber, dass der Streik zu weit geht und damit rechtswidrig ist. Denn den Piloten ging es nicht nur um Tarife, also um ihre Bezahlung, sondern sie wollten auch verhindern, dass die Lufthansa ihr Unternehmen umbaut und Stellen auslagert und die Piloten beim neuen Tochterunternehmen Eurowings billiger anstellt. Das, sagt das Gericht, ist aber allein eine Entscheidung des Unternehmens und gegen sowas könne man nicht streiken. Die Lufthansa hat immer wieder gesagt, dass ihr durch die ständigen Streiks, die schon seit 1,5 Jahren immer wieder stattfinden, viel Geld verloren geht. Lufthansa-Sprecherin Barbara Schädler sagt, die Lufthansa hatte gute Gründe, vor Gericht zu ziehen.
Bei 300 oder mehr als 300 Millionen Streikschaden, bei bis zu 100.000 Schaden pro Pilot bis zum Ende des Jahres, wenn die Streikpläne der Vereinigung Cockpit so umgesetzt würden, wie sie das gestern angekündigt haben, glaube ich, kann man auch rechtliche Mittel einlegen.
Die Piloten wollen jetzt abwarten und beraten, sagt Markus Wahl von Cockpit.
Wir werden die Urteilsbegründung abwarten. Wir werden dann analysieren, was es für uns bedeutet, was es auch für weitere Streikmaßnahmen bedeutet. Derweil sollte sich Lufthansa allerdings klar sein, dass man trotz eines solchen Urteils die Probleme an sich nicht lösen kann.
In der Türkei verschärft sich der Konflikt zwischen Regierungsanhängern und den Kurden. Heute Nacht waren tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die pro-kurdische Partei HDP zu demonstrieren. Dabei wurden auch Parteibüros beschädigt und kurdische Geschäfte angezündet. Die HDP wirft der türkischen Regierung vor, dass sie den Konflikt mit den Kurden bewusst anheizt. Die HDP hatte nämlich bei der letzten Wahl viele Stimmen bekommen. Jetzt gibt es bald eine neue Wahl und die HDP meint, die Regierungspartei AKP macht Stimmung gegen die Kurden, damit die HDP bei der nächsten Wahl nicht ins Parlament kommt. HDP-Chef Selahattin Demirtas.
Nachdem das Erdogan-Davutoğlu-Duo erkannt hat, dass der gegen die PKK eingeleitete Kampf und die in den Städten beigesetzten toten Soldaten doch nicht genügend Wählerstimmen bringen, hat es nun entschieden, einen Bürgerkrieg anzuzetteln.
Der stellvertretende türkische Ministerpräsident Nurman Kurtulmuş von der AKP widerspricht dem.
Die Türkei ist nicht zufällig und plötzlich an diesem Punkt angelangt. Es muss festgestellt werden, dass weder der Staatsapparat noch die Regierung je gewollt haben, dass es zu einer derartigen Lage kommt. Es ist die Terrororganisation, die diesen Stand der Dinge willentlich herbeigeführt hat.
Mit Terrororganisation meint die türkische Regierung die PKK, das ist die verbotene kurdische Arbeiterpartei. PKK-Kämpfer und türkische Soldaten haben sich in den letzten Wochen immer wieder gegenseitig angegriffen.
Was noch wichtig wird.
Die Basketballnationalmannschaft hat morgen bei der Europameisterschaft das letzte Gruppenspiel gegen Spanien und möglicherweise ist das die letzte Chance, weiterzukommen. Ein Sieg muss her, sonst ist für das Team mit Superstar Dirk Nowitzki schon nach der Vorrunde Schluss.
Und sonst in der Welt?
Eine ungarische Kamerafrau hat weltweit für Entsetzen gesorgt. Sie hat bei Dreharbeiten an einem Sammelpunkt für Flüchtlinge an der ungarisch-serbischen Grenze Flüchtlinge getreten. Außerdem hat sie einem Flüchtling das Bein gestellt, der sein Kind auf dem Arm trug. Dabei wurde sie von Kollegen gefilmt, auch von deutschen Kameraleuten. Die Aufnahmen entstanden, als gestern hunderte wartende Flüchtlinge eine Polizeiabsperrung durchbrachen. Der Sender hat die Kamerafrau mit sofortiger Wirkung entlassen. Queen Elizabeth II. Stößt ihre Ur-Urgroßmutter Victoria vom Thron. Nach Berechnungen des Buckingham-Palastes ist Elizabeth II. Seit heute die am längsten regierende Monarchin in der Geschichte von Großbritannien. Bisher hatte Queen Victoria diesen Titel inne. Sie hatte bis zu ihrem Tod genau 23.226 Tage, 16 Stunden und 23 Minuten auf dem britischen Thron gesessen. Queen Elizabeth ist 89 Jahre alt und war 1952 gekrönt worden im Alter von 25 Jahren. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land in Afrika. Dementsprechend chaotisch ist der Verkehr auf den Straßen. Da ist es praktisch, wenn man sich ein Blaulicht aufs Auto packen kann, um sich Vorfahrt zu verschaffen. Das machen offenbar inzwischen so viele Nigerianer, dass die Polizei jetzt hart dagegen durchgreifen will. Laut der Zeitung This Day droht sie, alle festzunehmen, die unberechtigt mit Blaulicht fahren. Dieses Privileg gilt außer für die Polizei nur für die obersten Politiker Nigerias. Außerdem ruft die Polizei alle Autofahrer noch einmal dazu auf, auf keinen Fall Polizisten Bestechungsgelder zu geben. Die Nigerianer sollten eine Beschwerdeplattform nutzen, wenn Polizisten von ihnen Schmiergeld fordern. Nigeria ist berüchtigt für seine Korruption, auch in Reihen der Polizei.
Wissensnachrichten.
Die einen nehmen Kaffeesatz und lesen die Zukunft daraus. Forscher aus Südkorea machen Gasspeicher draus. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten hat sich das mal angeschaut. Die Forscher sind ja tatsächlich beim Kaffeetrinken auf die Idee gekommen. Tina, wie soll das alles funktionieren?
Also die Physiker von der Uni in Ulsan in Südkorea fügen dem alten Kaffeesatz Natriumhydroxid zu, erhitzen das auf 700 bis 900 Grad, entziehen dem Satz damit das Wasser und dann hast du auch schon Speichermaterial, das so ähnlich wie Aktivkohle funktioniert.
Aktivkohle, das kenne ich nur als irgendwas gegen Stinken in Schuheinlagen oder sowas.
Genau, das sieht so ein bisschen aus wie Blumensteckmasse und ist in der Lage, Gase zu binden, zum Beispiel Schweißgeruch aus den Schuhen oder Benzingestank an Tankstellen. Die Methode mit dem Kaffeesatz ist wohl aber im Vergleich bei der Herstellung viel schneller und du machst das Ganze auch noch aus einem Abfallprodukt.
Und was für Gase kann man dann mit diesem Kaffeesatz dann speichern?
Methan zum Beispiel, das haben die Forscher jetzt auch schon erfolgreich gemacht. Das ist ja ein Treibhausgas, das den Klimawandel vorantreibt. Das zu speichern und wiederzuverwenden ist also schon mal gut. Es wird zum Beispiel für gasbetriebene Autos gebraucht. Die Forscher sagen auch, dass sie sich vorstellen können, dass man ihr Kaffeesatzmaterial auch in Lithium-Ionen-Batterien einsetzen könnte, also zum Beispiel in deinem Laptop.
Also sowas kann rauskommen, wenn Physiker zusammen Kaffee trinken. Was dabei rauskommt, wenn Forscher im Permafrostboden wühlen, hattet ihr heute auch noch im Programm.
Es kommt zum Beispiel Folgendes raus. Über 30.000 Jahre alte Viren. Die konnten die französischen Forscher sogar reaktivieren. Denen macht die Kälte nämlich nichts aus. Das bisher unbekannte Virus stammt aus einer Bodenprobe aus Sibirien. Und damit haben die Forscher im Labor eine Amöbe, das ist also ein Einzeller, infiziert. Und das hat auch geklappt. Das Besondere an dem Virus. Es ist verhältnismäßig groß. Man kann das sogar schon unter einem Lichtmikroskop sehen. Normalerweise sind Viren ja so mini, da braucht man immer ein Elektronenmikroskop.
Jetzt klingt großes, uraltes Virus aus dem Permafrostboden ziemlich gefährlich, ehrlich gesagt.
Die sind aber in der Regel für Menschen ungefährlich. Schon allein, weil Viren sich lieber mit Bakterien beschäftigen als mit uns Menschen. Da muss man also erstmal keine Befürchtungen haben.
Na gut, okay, gut. So, und du und ich, wir haben jetzt gleich nach der Sendung Feierabend. Das heißt, wieder ein paar Arbeitsstunden mehr angesammelt. Aber es gilt, wenn es darum geht, wie viel Menschen im Schnitt arbeiten, dann ist das wohl abhängig davon, ob man eine Frau ist oder ein Mann und ob man in einer Beziehung ist oder nicht. Erklär das mal.
Das haben Forscher vom Berliner Wissenschaftszentrum jetzt nochmal extra aufgeschlüsselt. Prinzipiell gilt, Frauen in einer festen Beziehung arbeiten seltener und weniger als Männer. Das ist in allen westlichen Industrieländern so, aber bei uns ist der Unterschied viel krasser. In Deutschland arbeiten die Männer im Schnitt 16 Stunden pro Woche mehr als die Frauen. In Schweden sind es nur 6 Stunden Unterschied, in Slowenien sogar nur 3. Die Forscher appellieren da vor allem in Richtung Politik, denn wie viel eine Frau arbeitet, hängt auch von Bedingungen wie Kinderbetreuung, Betreuung, gerechte Bezahlung und steuerliche Vorteile ab.
Naja, da ließe sich ja was machen. Danke, Tina, für die Infos.
Wetter.
Am Abend bleibt es meist trocken und wenig bewölkt. Nur im Osten und im Südosten kann es ab und zu kurz regnen oder ein kleines Gewitter geben. In der Nacht kühlt es ab bis auf einstellige Grade. Im Mittelgebirge kann es sogar den ersten Frost geben. Morgen geht es so ähnlich weiter wie heute. Trocken und oft sonnig mit Temperaturen bis zu 24 Grad. Im Osten und im Südosten sind weiter kurze Schauer möglich. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.